Heute möchten wir ein Gespräch über das Evangelium von Christus führen und die Frage beantworten: Was ist das Evangelium? Dies ist eine sehr offensichtliche Frage. Denn fast jeder in dieser Versammlung weiß, was das Evangelium von Christus ist. Dennoch, wie Martin Luther King sagte, wir müssen das Evangelium jeden Tag predigen, weil die Menschen es jeden Tag vergessen. Also wollen wir heute hier ein Gespräch über dieses Evangelium führen.
Römer 1, 16, 17, NKGW. 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber auch für den Griechen.
17. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Rom, während er im Gefängnis war. Normalerweise, wenn jemand ins Gefängnis kommt, ist die Tat oder das Verbrechen, das dieser Mensch begangen hat, wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Gesetz, und aus diesem Grund wird erwartet, dass sich die Person dafür schämt. Der Grund, warum Paulus ins Gefängnis geschickt wurde, war das Evangelium von Christus. Also sollte normalerweise das, was jemand ins Gefängnis gebracht hat, etwas sein, wofür sich diese Person schämen müsste. Doch Paulus sagt dieser Gemeinde: Ich schreibe euch diesen Brief aus dem Gefängnis, aber ich schäme mich nicht für den Grund, warum ich hier bin.
In 2. Timotheus 1, 8, NKGV-Bibel heißt es: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Paulus sagt also: Ich schäme mich nicht dafür, und auch ihr solltet euch nicht dafür schämen.
Dann fuhr er im selben Vers 16 fort, dass es die Kraft Gottes zur Errettung ist. Paulus nannte das Evangelium von Christus die Kraft Gottes zur Errettung. Er ist sehr spezifisch und eindeutig. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Das bedeutet, die Kraft, die Gott zur Rettung von Menschen einsetzt, ist das Evangelium. Wenn ein Mensch heute gerettet wird oder wenn ein Mensch in der Zukunft gerettet wird, ist die Kraft, die Gott einsetzen wird, um diesen Menschen oder einen anderen Menschen, der noch nicht gerettet ist, zu retten, das Evangelium. Das heißt also, jedes Mal, wenn das Evangelium gepredigt wird, steht die Kraft zur Rettung der Menschen bereit.
Im Vers 17 fuhr er fort und sagte, dass in ihm die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu Glauben offenbart wird.
Das bedeutet, das Evangelium offenbart etwas. Und was das Evangelium offenbart, ist die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit bedeutet im Grunde, einen richtigen Stand bei jemandem zu haben. Wenn du mich also gerecht nennst, bedeutet das, dass ich einen richtigen Stand bei dir habe. Es bedeutet, dass du mir, wenn ich vor dir stehe, keinen Fehler vorwerfen kannst.
Das Evangelium ist also die Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, das Evangelium offenbart etwas. Und was das Evangelium offenbart, hat mit Gott zu tun.
Was das Evangelium offenbart, betrifft keinen Menschen, sondern Gott. Wir können also sagen, dass das Evangelium Gottes Geschichte ist. Gottes Geschichte worüber? Gottes Geschichte darüber, was er getan hat, was er tut und was er tun wird.
Das griechische Wort für Evangelium ist Euangelion. Es bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft. Gute Nachrichten können in verschiedenen Formen kommen. Jemand hat dir gerade 100.000 PLN geschickt. Das ist eine gute Nachricht. Vielleicht hast du dich auf einen Job beworben und öffnest nach dem Gottesdienst deine Post und stellst fest, dass du den Job bekommen hast. Das ist eine gute Nachricht. Oder du bist Student und hast gerade alle deine Prüfungen bestanden oder hast gerade dein Studium abgeschlossen. All das sind gute Nachrichten. Das Evangelium ist jedoch nicht einfach irgendeine Form von guten Nachrichten. Denn wenn du das Evangelium hörst, erscheinen die Fakten des Evangeliums dem menschlichen Verstand fast unmöglich, sodass du es glauben musst. Das Evangelium ist also mehr als eine gute Nachricht. Es ist eine unglaubliche Nachricht.
Wenn dir jemand Geld schickt oder du eine Beförderung bekommst oder sonst irgendeine gute Nachricht erhältst, musst du das nicht glauben, weil das Geld bereits da ist. Für das Evangelium hingegen musst du es glauben. und deshalb ist es eine unglaubliche Nachricht.
Das Evangelium von Christus, das die Kraft ist, die Gott zur Rettung von Menschen einsetzt, das Gottes Geschichte ist, ist eine unglaubliche Nachricht, deren Fakten für den fleischlichen Menschen fast unmöglich klingen, so dass der Hörer sie glauben muss. Was sind also die Fakten des Evangeliums? 1. Korintherbrief 15, 1-8, 14.
Ferner, Brüder, mache ich euch das Evangelium bekannt, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Paulus eröffnete das Kapitel, indem er sagte, ich mache euch das Evangelium bekannt. Paulus kommt also im Grunde, um uns die Fakten des Evangeliums mitzuteilen. Dann erwähnte er, dass es dasselbe Evangelium ist, das er ihnen verkündigt hat. Er hat es ihnen gepredigt.
Und jetzt schreibt er es ihnen erneut.
Dann sagte er, dass ihr auch angenommen habt. Annehmen bedeutet, dass sie es geglaubt haben. Sie sind also Gläubige. Dann sagte er, indem ihr auch steht. Viele Menschen denken, dass es, nachdem man das Evangelium geglaubt hat, einen anderen Weg gibt, auf dem man stehen sollte. Viele denken, das Evangelium sei nur für Ungläubige zu predigen oder nur am Ostersonntag. Aber Paulus sagt, dass sie durch dasselbe Evangelium stehen. Das bedeutet also,
das Evangelium endet nicht damit, dass wir es annehmen. Es ist dasselbe Evangelium, das wir empfangen und in dem wir weitergehen oder stehen.
2. Durch die ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, ihr hättet vergeblich geglaubt.
Er bestätigte erneut, dass sie durch das Evangelium gerettet werden. Wie wir bereits gesagt haben, ist das Evangelium die Kraft Gottes zur Errettung.
3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Nun fährt er fort, über die erste Tatsache des Evangeliums zu sprechen. Er sagte, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Die erste Tatsache des Evangeliums ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Dass Christus gestorben ist, bedeutet, dass er ein Mensch ist oder war. Paulus' Behauptung, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, bedeutet, dass Christus in menschlicher Gestalt war. Christus ist nicht als Gott gestorben, denn Gott kann nicht sterben. Christus ist als Mensch gestorben. In 1. Johannes 4, 2-3, SLT, bestätigt Johannes dies, indem er sagt, 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und der jetzt schon in der Welt ist.
Indem Paulus sagt, dass Christus gestorben ist, bestätigt er die Menschlichkeit Christi. Wisst ihr, eines der Dinge, gegen die sich viele Menschen bei uns als Gläubige an Jesus wehren, ist die Aussage, dass Jesus Gott ist. Manche Leute sagen, wie könnt ihr behaupten, dass Jesus der Sohn Gottes ist und gleichzeitig sagen, er sei Gott? Wenn er der Sohn Gottes ist, hat Gott dann eine Frau? Wenn man sie dann fragt, ist Gott allmächtig, sagen sie ja.
Allmächtig bedeutet, ich kann sein, was ich sein will. Wenn er also allmächtig ist, warum kann er dann nicht ein Mensch werden?
Tatsächlich ist der Ausdruck Sohn Gottes eine biblische Ausdrucksweise. Es bedeutet nicht Sohn Gottes im Sinne unseres normalen Englisch.
Sohn Gottes heißt nicht das Kind Gottes oder Gottes kleiner Junge. Sohn Gottes ist der Ausdruck für die Vereinigung von Göttlichkeit und Menschheit. Wenn Göttlichkeit in der Menschheit Wohnung nimmt, wird das Sohn Gottes genannt.
Johannes sagte es so, Johannes 1,12, SC 2000. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Wenn ein Mensch also Gott, die Göttlichkeit aufnimmt, ist die Verbindung zwischen diesem Menschen und Gott das, was Sohn Gottes genannt wird.
Jesus sagte es so, Johannes 14, 23, SC 2000. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Dann erwähnte er, dass sein Tod gemäß der Schrift ist. Das bedeutet, sein Tod ist erfüllte Prophetie. In Johannes 5,39, SC 2000, sagte Jesus zu den Pharisäern: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Die Schriften sind sein Zeugnis.
In Johannes 1,45 fand Philippus Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben.
Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Mose und alle Propheten haben über ihn geschrieben. Das bedeutet, wenn man die Bücher des Alten Testaments zusammenliest, sprachen sie alle von ihm.
Und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferstanden ist, gemäß den Schriften, erwähnte er dann, dass er begraben wurde, und das ist die zweite Tatsache. Die Beerdigung ist eine wichtige Behauptung, um zu verhindern, dass Leute sagen, der Leichnam sei gestohlen worden. Es war also ein klarer Beweis dafür, dass er begraben wurde. Er blieb nach der Kreuzigung nicht am Baum. Er wurde begraben. Dann die dritte Tatsache, die am wichtigsten ist. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Er erwähnte erneut, dass die Auferstehung ebenfalls eine erfüllte Prophetie ist. Das bedeutet, wenn man die Schriften zusammenliest, haben Mose und die Propheten über diese Tatsache gesprochen. Die Auferstehung ist eine der am meisten diskutierten Tatsachen unter verschiedenen Religionen. Die übernatürliche Natur dieses Ereignisses macht es anderen schwer, daran zu glauben. Paulus blieb jedoch nicht dabei stehen. Er sagte, 5. Und dass er von Kephas gesehen wurde, danach von den Zwölfen. 6. Danach wurde er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen, von denen die meisten noch leben, einige aber sind entschlafen. 7. Danach wurde er von Jakobus gesehen, dann von allen Aposteln. 8. Zuletzt aber wurde er auch von mir gesehen, als von einer unzeitigen Geburt.
Er erwähnte nun, dass Menschen ihn gesehen haben, als er auferstanden ist. Die Auferstehung geschah nicht einfach irgendwo im Verborgenen. Sie geschah nicht ohne das Wissen der Menschen. Nun, im Vers 6 sagte er, dass er von etwa 500 Brüdern gesehen wurde. Dann sagte er, dass der Großteil dieser Brüder noch am Leben sei, als er dies schrieb. Das ist, als würde Paulus sagen, ihr könnt die Behauptung der Auferstehung überprüfen. Die Zeugen sind da. Die Tatsache der Auferstehung ist Christi Sieg über Sünde und Tod. Mein älterer Bruder und ich führten ein Gespräch mit einem Onkel über das Evangelium. Er fragte dann, woher wisst ihr, ob das, worüber ihr sprecht, wirklich passiert ist? Und ich sagte, du glaubst, dass dein Urgroßvater der erste König unserer Heimatstadt war. Und er sagte ja. Und ich fragte erneut, warst du dabei? Er sagte nein. Ich fragte wieder, woher weißt du das? Er sagte, Leute, die dabei waren, hätten es ihm erzählt. Und ich sagte, genauso ist es auch hier. Menschen, die Zeugen waren, haben uns davon berichtet. Als Jesus auf der Erde war, heilte er Krankheiten und Gebrechen, trieb Dämonen aus. Er vollbrachte verschiedene Zeichen und Wunder. Ein Zeichen an sich ist kein Selbstzweck. Es ist nur ein Mittel zu einem Zweck. Die Zeichen deuten nur auf das Wesentliche hin. Also gab es inmitten all dieser Wunder einen Aufruhr, und die Leute wollten, dass er gekreuzigt wird. Sie verhafteten ihn und kreuzigten ihn. Am Kreuz begannen sie, ihn zu verspotten. In ihren Köpfen dachten sie, jetzt haben wir ihn. Aber in Wirklichkeit geschah noch viel mehr, von dem sie keine Ahnung hatten. Sie dachten, sie hätten ihn. Aber tatsächlich war Jesus auf dem Weg zum Hauptquartier des Teufels. Er ging zum Hauptquartier. Er ging von den Zeichen weiter, um den Höheren im Hauptquartier zu begegnen.
Der Schreiber des Hebräerbriefs drückte es folgendermaßen aus in Hebräer 2, 14 bis 15. SLT. 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist auch er in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. 15. Und alle diejenigen befreie, die durch Todesfurcht während ihres ganzen Lebens der Knechtschaft unterworfen waren.
Er hat durch den Tod besiegt.
Er hat die Sünde zerschmettert. Er hat den Tod zerschmettert. Er hat denjenigen besiegt, der durch seinen Tod Macht über den Tod hatte. Sie dachten, sie hätten ihn erwischt. Aber in Wirklichkeit
hat er den Obersten der Dämonen im Hauptquartier besiegt.
Paulus wird es so ausdrücken in Kolosser 2,15 SLT: Nachdem er die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in ihm.
Entwaffnen bedeutet, ihnen ihre Macht zu nehmen. Durch den Tod errang er den Sieg über den Teufel. Dann, 3 Tage später, stand er von den Toten auf. Paulus drückte es so aus, Epheser 4,8 SLT. Deshalb heißt es, als er emporstieg in die Höhe, führte er Gefangene mit sich und gab den Menschen Gaben. Das, was die Menschen gefangen hielt, nämlich Sünde und Tod, diejenigen, die Macht über den Tod hatten, hat er gefangen mitgeführt.
Das sind die Tatsachen des Evangeliums. Und in diesen Tatsachen liegt die Kraft, die Menschen rettet. Wer an diese Tatsachen glaubt, wird gerettet.
Das ist die Kraft Gottes, die uns rettet. Diese Person wird aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Diese Person hat ewiges Leben.
Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Johannes 17,3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.